SWR 2 Forum.
Griff nach der Ukraine, wie groß ist die Kriegsgefahr? Mein Name ist Klaus Heinrich. 22.02.2022. Wladimir Putin, der geschichts- und mythenbewusste Präsident Russlands, hat tatsächlich bis Mitternacht Moskauer Zeit gewartet, bis er den Befehl gab, seine sogenannten Friedenstruppen in den Donbass zu schicken. Zuvor erkannte er die beiden ukrainischen Separatistenprovinzen Luhansk und Donetsk als eigenständige Volksrepubliken offiziell an. Niemand weiß zur Stunde, außer Putin selbst vielleicht, ob dies nur ein weiterer Test für die Einigkeit und Handlungsfähigkeit des Westens ist oder der Auftakt einer großen Geschichtsrevision, die den Zerfall der Sowjetunion zumindest teilweise rückabwickeln soll. Was will Wladimir Putin? Welche Friedenschance hat die Ukraine noch? Was kann, was muss der Westen jetzt tun? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Stefan Cornelius. Er ist der Politikchef der Süddeutschen Zeitung in München. Mit Dr. Manfred Sapper, er ist der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa in Berlin und mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy in Kiew. Herr Trubetskoy, nun ist es offensichtlich Realität geworden, auch wenn reguläre russische Truppen noch nicht auf ukrainischem Staatsgebiet vorgedrungen sein sollen, so hat doch Präsident Putin beim Parlament jetzt grünes Licht für den Truppeneinsatz in der Ostukraine beantragt. Die USA sprechen schon von einer Invasion. Wie reagiert eigentlich die ukrainische Bevölkerung auf diese massive Bedrohung?
Also ich glaube, diese Geschichte ist mit der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken, die jetzt gestern stattgefunden hat, die lag leider aus meiner Sicht bereits seit dem gescheiten Treffen auf dem Niveau der politischen Berater in Berlin vor ungefähr anderthalb Wochen in der Luft. Also die Entscheidung kommt jetzt, glaube ich, gar nicht so erwartet, auch bei der Bevölkerung. Allerdings muss ich sagen, dass die gestrige Rede von Wladimir Putin natürlich schon einen krassen Eindruck hinterlassen hat. Auch persönlich habe ich das Gefühl, dass mich wirklich immer wieder so die Nachrichten erreichen. Also was passiert mit dem? Ist er überhaupt noch irgendwie zurechnungsfähig und so weiter? Also die Rede hat die Ukraine natürlich schon ziemlich stark erschreckt. Dabei muss man allerdings auch betonen, dass der Alltag hier wirklich ganz normal weitergeht, weil die Situation, die dauert schon eine Weile und es ist nicht in der Sicht, sage ich mal, dass die Ukraine jetzt irgendwie wirklich total in Panik verfallen. Das sehe ich bis jetzt nicht.
Ja, ich war vor ein paar Wochen selbst in Kiew und in Lemberg, hatte auch den gleichen Eindruck. Die Menschen geben sich zumindest gelassen. Wann wird denn die Stimmung kippen?
Ja, also ich weiß nicht, wann es passieren sollte. Also wie gesagt, also die Ukraine, und ich glaube, das muss man wirklich sehr, sehr stark betonen, wenn wir jetzt zum Beispiel sprechen über diesen Befehl russischer Truppen im ausländischen Gebiet einzusetzen. Das ist etwas, was die Ukrainer auch 2014 durchgemacht haben mit der Krim. Und die russische Armee hat natürlich schon eine gewisse Beteiligung, zumindest im August 2014 und im Februar 2015. Also es ist natürlich keine vollkommen neue Situation. Und ich würde auch dazu sagen, dass die Gefahr einer ernsthaften militärischen Eskalation, zumindest explizit im Donbass, natürlich nie so hoch war seit der Unterzeichnung des Minsker Abkommens. Aber solange es, glaube ich, keine richtig große russische Invasion gibt, würde ich davon ausgehen, dass die Ukrainer eigentlich jetzt nicht richtig gelassen bleiben, aber in diesem Modus bleiben. Also Besorgnis ja, aber Panik doch eher nein.
Okay, Herr Sapper, Wladimir Putin hat die Anerkennung der abtrünnigen Donbass-Provinzen und den Einmarsch dort mit einer langen Ansprache im Staatsfernsehen begründet. Er sprach dem ukrainischen Staat und seiner Regierung die Legitimation ab und davon, dass die Ukraine ein kultureller Teil Russlands sei. Muss man seinen nationalkulturellen Anspruch doch ernst nehmen? Ist das mehr als nur plakativer Schmuck für Nationalisten?
Es ist brandgefährlich. Ich erinnere mich daran, Herr Heinrich, dass wir vor einigen Monaten über die Rede bzw. den großen Text über die historische Einheit der Ukrainer und der Russen gesprochen haben, bei Ihnen im SWR2-Forum. Und damals hatte ich gesagt, in diesem Text, der im Sommer 2021 publiziert wurde, ist das gesamte Programm eines Revisionismus drin. Und das, was wir gestern erlebt haben, ist einerseits inhaltlich nichts Neues. Es ist ein revisionistisches, imperiales Denken, das nicht nur die Legitimität der Ukraine in Abrede stellt, sondern Putin stellt die Existenz der Ukraine als Ganze in Abrede. Er sagt, die Ukraine sei keine Nation, sie habe keine Geschichte, es sei eigentlich kein Staat, sie habe keine Souveränität und die Regierung sei nichts anderes als ein Marionettenregime. Und das Ganze hat er mit einer Aggressivität und einer Überheblichkeit vorgetragen, die einfach zu den Schlüsseltexten des 21. Jahrhunderts führen wird, weil all das, was perfide Demagogie auszeichnet, in dieser Rede drin ist. Da ist der Genozidvorwurf drin, dass es darum ginge, Menschenleben zu retten. Da ist der Faschismusvorwurf drin, dass die Ukrainer alle Faschisten seien. Also dieser Text, der muss ernst genommen werden und noch viel wichtiger ist diese Rede von gestern und sie ist deshalb so gefährlich, weil im Kern das Programm der Revision der Auflösung der Sowjetunion ja schon viel weiter vorangeschritten ist, als wir es im Sommer hier bei Ihnen diskutiert hatten. Denn mittlerweile ist auch die belarussische Republik zu einem Vasallenstaat geworden. Und die Frage, die wir heute nicht diskutieren können, weil es nur in Putins Kopf existiert, ist, was will er eigentlich? Will er die Ukraine abrunden? Will er das Stück bis zur Krim militärisch besetzen? Das ist alles möglich.
Tja, Herr Cornelius, was will dieser Mann? Was will Wladimir Putin? Es wird viel spekuliert, ob und von wem sich Putin überhaupt beraten lässt. Hat er nach Ihrer Beobachtung einen fixen Plan oder sind seine Aktionen stets abhängig von dem, Reaktionen beispielsweise der Ukraine oder des Westens?
Ich glaube, wir haben uns in den letzten Wochen viel zu sehr mit Putins Kopf beschäftigt und viel zu wenig mit dem, was er tatsächlich sagt. Und wie Herr Sapper, glaube ich, sehr, sehr richtig eben schon erwähnt hat, wir müssen ihn bei seinen Worten nehmen. Das ist das, wo wir uns am meisten dran festhalten können. Und insofern ist sein Ziel ein doppeltes, ganz oben natürlich die Wiederherstellung eines Großrusslands, das er für historisch legitim hält. Er hat sich für diese Begründung ein Argumentationsgerüst gebaut, eine Weltsicht gebaut, ein historisches Konzept gebaut, in das all das hineinpasst. Und das Zweite ist dann im Prinzip als logische Folgewirkung dieser Auferstehung des Großrusslands eine Zerschlagung der europäischen Struktur, so wie wir sie heute kennen, vor allem eben auch der Europäischen Union mit ihrer demokratischen Wirkkraft, die ja weit nach Mittel- und Osteuropa hineinreicht und die er als klare Bedrohung für sein Konzept von Größe und von Nationalität, von Revisionismus versteht.
Was will Putin konkret erreichen? Sie haben ja mal in der Süddeutschen so drei Szenarien entwickelt zwischen einer Totalbesetzung und Teilbesetzung der Ukraine. Was ist aus Ihrer Sicht jetzt die wahrscheinlichste Variante?
Naja, ich glaube, dass wir jetzt gestern Abend die Mini-Variante erlebt haben, also die Anerkennung dieser Territorien im Osten, die Teil des Donbass sind. Es gibt sehr ernstzunehmende Hinweise, dass es bei diesem territorialen, bei dieser Begrenztheit nicht bleiben wird, sondern der Donbass oder die Oblaste im Osten, die deutlich größer sind, insgesamt okkupiert werden könnten, auch aus wirtschaftlichen Gründen, auch aus historischen Gründen, so wie er das herleitet. Die weiteren Varianten, dass er die gesamte Ukraine versucht zu militärisch zu besetzen, halte ich für wenig durchführbar. Er kann sie destabilisieren, er kann sie militärisch mit Krieg überziehen, aber wird sie nicht halten können. Dafür ist das Land zu groß. Aber auch selbst dieses Szenario ist nicht unrealistisch, weil es einhergehen könnte mit der Vertreibung der Regierung in Kiew. Das heißt, wenn er militärisch bis Kiew vorstößt, könnte er die Regierung vertreiben, eine Marionettenregierung einsetzen und damit wäre das Schicksal dann auf alle absehbare Zeit besiegelt.
Herr Dobotzka, bleiben wir mal bei der kleinen Lösung in Anführungsstrichen. Vielleicht reicht Putin ja wirklich der Donbass, der ganze Donbass, um beispielsweise auch die Trinkwasserversorgung der Krim sicherzustellen. Da gibt es ja offensichtlich ein Problem, weil die Ukraine verhindert, dass das Trinkwasser tatsächlich rüberkommt, damit die Krim, die besetzte Krim, lebensfähig ist. Halten Sie das für ein rationales Szenario? Reicht dem Putin das?
Oh, ja, was Putin erreicht, ist natürlich die Frage, die in erster Linie Herr Putin selbst beantworten muss. Mhm. Was jetzt die Halbinsel Krim angeht, muss man natürlich sagen, dass ich dieses Thema ehrlich gesagt für ein bisschen überbewertet halte, weil also alles, was auf der Krim seit 2014 passiert ist, war eine sehr klare Integration leider der Halbinsel Krim mit Russland. Also das Stromproblem wurde dort zum Beispiel gelöst und die meisten anderen Probleme. Und was jetzt das Trinkwasserproblem angeht, die Ukraine die Krim wurde zwar durch den Nordkrim-Kanal mit dem Wasser sehr, sehr stark, also durch diesen Nordkrim-Kanal wurde das Wasser sehr stark auf die Krim geliefert. Dieses Wasser wurde aber zum ganz, ganz großen Teil für die Landwirtschaft im Nordwesten der Krim eingesetzt. Also es ist nicht unbedingt das Wasser, das jetzt bei den Menschen irgendwo in Sevastopol oder in Jalta ankommt. Und 2019 und 2020 hat die Krim sehr, sehr trockene Sommer erlebt und es gab eine ziemlich große Wasserkrise. Also zum Beispiel in Sevastopol oder in Simferopol gab es Situationen, wo die Menschen wirklich 2 Stunden mit Trinkwasser und 2 Stunden ohne Leitungswasser irgendwie überleben mussten. Aber dazu muss man immer im Kopf behalten, dass solche Probleme die Krim auch mit dem Nordkrim-Kanal hatte. Also 94, 95 zum Beispiel gab es ähnliche Sommer und ähnliche Probleme. Nicht, dass sich die Situation dort nicht veränderte in dieser Zeit, aber Nordkrim-Kanal alleine löst das nicht. Und so wie ich die Lage auf der Krim beobachte, was jetzt die Landwirtschaftsbranche angeht, die hat Russland größtenteils abgeschrieben. Und auch sonst hätte jetzt die Krim-Landwirtschaft, glaube ich, auf der Krim insgesamt keine so, in Russland meine ich, also die Krim-Landwirtschaft, also die hätte jetzt keine so große Rolle gespielt. Deswegen halte ich eigentlich diese Geschichte mit der Landbrücke zu Krim eigentlich ein bisschen für überzogen, aber im Donbass ist im Moment leider wirklich sehr, sehr viel möglich. Das muss man wirklich ganz klar sagen.
Das mittlere Szenario, das die Süddeutsche skizziert hatte, Herr Sapper, die würde sagen, dass Putin nur vorhabe, einen Teil der Ukraine zu besetzen, beispielsweise bis zum Dnieper, der Fluss, der dieses Land tatsächlich teilt, in einen westlichen und einen östlichen Teil, einen größeren westlichen und einen kleineren östlichen. Erinnert so ein bisschen an Nachkriegsdeutschland. Halten Sie das für eine denkbare Option im Kopf von Putin, wenn man mal versucht, sich dort hineinzuversetzen?
Herr Heinrich, ich glaube, Putin ist ein Zögling der Sowjetunion. Und er ist einer, der aus dem Pfeile der Sowjetunion stammt, nämlich aus dem Geheimdienst. Und die beschäftigen sich nicht mit kleinteiligen Fragen, wie jetzt der Wasserversorgung der Krim oder mit irgendwelchen regionalpolitischen, sondern es geht ums große Ganze. Und dieses große Ganze hat er selbst dadurch festgemacht, dass er gesagt hatte vor Jahren, dass die Auflösung der Sowjetunion die geopolitische Katastrophe für ganz viele ehemalige Sowjetbürger ist. Und sein Programm ist, diese geopolitische Katastrophe rückgängig zu machen. Und das sieht man, wenn man ein bisschen historisch nur schaut, dass das, was wir gestern erlebt haben, eigentlich die Fortsetzung dessen ist, was Russland 2008 in Georgien gegen Südossetien gemacht hat. Und das Ziel ist jeweils, Staaten, die sich nach Westen orientieren, die Fragen von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit, von Transparenz, von Bekämpfung der Korruption ernst nehmen, sie kaputt zu machen, weil sie den Herrschaftsanspruch dieses autoritären, kleptokratischen, kriminellen Regimes in Moskau in Frage stellen. Das ist das Ziel und er hat es geschafft durch die Anerkennung Abchasiens und Südossetien, Georgien praktisch unter Kontrolle zu kriegen, was allerdings nicht ganz vollständig gelingt. Und das ist das Ziel gewesen, warum er 2013, 2014 im Winter in den Maidan eingegriffen hat. Und Putin ist ein Revanchist. Er will immer Revanche. Er hat einmal anerkennen müssen, dass es während der Orangenrevolution 2004 nicht gelungen ist, seine politischen Vorstellungen in der Ukraine durchzusetzen. Und er hat Revanche dafür haben wollen. Und die hat er 2013, 2014 wieder nicht geschafft und deshalb dann die Annexion der Krim. Das ist das, was er als großes Ziel hat. Und er macht das deshalb in diesem weltpolitischen Zusammenhang, weil die Bezugsgröße für ihn immer die Vereinigten Staaten sind. Die Vereinigten Staaten und die NATO sind diejenigen, die er in seiner politischen Sozialisation auf dem Höhepunkt der Sowjetunion als einzig relevanten Gegner anerkannt hat. Deshalb wird dieser Konflikt nun im Beispiel der Ostukraine über die amerikanischen Banden mit Biden und der NATO gespielt. Das, finde ich, ist immer das Zentrale, was wir in den Blick nehmen müssen und nicht das Kleinteilige.
Herr Cornelius,
aber ich glaube sehr wohl, dass man das Kleinteilige wirklich im Blick behalten muss, weil ich glaube, dass diese aktuelle Situation in der Ukraine, klar, die hat natürlich jetzt insgesamt mit den ganzen Russland-Westen-Beziehungen zu tun, aber die hat auch mit ganz klaren Entwicklungen in der Ukraine selbst zu tun, weil also der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat jetzt im Anfang des letzten Jahres die Entscheidung getroffen, zum Beispiel 3 russische Nachrichtensender zu sperren und der pro-russischen Oppositionspartei geht es nicht gut und das Minsk-Abkommen hat eigentlich Russland selbst kaputt gemacht, indem Russland damit angefangen hat, dort die Pässe auszugeben und mit den letzten Entwicklungen mit der grundsätzlichen politischen und wirtschaftlichen Annexionen der besetzten Gebiete. Und Moskau versteht nicht ganz, dass das Minsk-Abkommen ist wirklich hier ein sehr, sehr wichtiges Instrument, weil nach der quasi Wegfall der Krim, Russland konnte ja durch dieses Abkommen Einflüsse auf die Ukraine und auf die ukrainische Politik ausüben. Und das spielt alles wirklich eine sehr, sehr große Rolle. Also in Bezug auf die Ukraine läuft Putin irgendwie die Zeit davon und das Minsk-Abkommen ist aktuell für Kiew absolut inakzeptabel und das spielt, glaube ich, in Bezug auf die Ukraine doch an sehr vielen Stellen die größere Rolle, glaube ich, als dieses Große und Ganze. Aber das ist zumindest meine Wahrnehmung.
Hat Wladimir Putin Angst vor Demokratien in seiner Umgebung sozusagen aus seiner Sicht als schlechtes Vorbild für Russland, Herr Cornelius? Ist es das, was ihn wirklich bewegt, das Herr Sapper ebenso hat anklingen lassen?
Na, er kontrolliert ja die sogenannte Demokratie in Russland durchaus ganz geschickt. Allerdings die wahre Demokratie ist selbstverständlich ein Problem für ihn. Ich glaube, dass im Kern dessen, was wir hier sehen, natürlich ein Systemkonflikt, ein ideologischer Konflikt steckt, nämlich die Furcht vor der Offenheit. Eine der ganz traumatischen Erlebnisse für Putin war natürlich, und es wurde erwähnt, der Mauerfall 89, also im Prinzip der demokratische Aufstand in Ostdeutschland und der Zusammenbruch der Sowjetunion und dann die Spiegelung all dessen in den vielen, vielen Farbrevolutionen, die wir in Osteuropa gesehen haben, in Georgien, in der Ukraine und natürlich in Russland selbst. 2011 die Demonstrationen, die in Weiß gekleidet waren und gegen die Duma-Wahlen damals protestierten, es waren alles Zeichen, die Putin sagten, deine Herrschaftsform ist begrenzt, das wird sich nicht durchsetzen lassen, wenn du nicht Gewalt ausübst, die übt er aus, im Inneren schon seit langem, im Äußeren jetzt auch und er hält sich die Demokratie auf vom Leib.
Herr Topetzkoi, in der Frage von NATO und EU, also der Westbindung der Ukraine, sind sich ja Ihre Landsleute auch keineswegs wirklich einig. Kann Putin erfolgreich darin sein, diese Gespaltenheit, die es ja in der Ukraine tatsächlich auch gibt und das nicht nur geografisch Ost-West, kann er davon profitieren, wenn er versucht, verstärkt Einfluss, wenn nicht totalen Einfluss auf die Ukraine als Staat zu bekommen?
Naja, also ich muss hier wirklich klarstellen, glaube ich, und das ganz deutlich, dass diese ganze Gerede von Ost-West-Teilung der Ukraine, die hat in der Form sich 2014 erledigt. Also es ist nicht so, als gäbe es hierzulande keine innenpolitischen Differenzen zwischen Landesteilen. Es gibt viele umstrittene innenpolitische Fragen, aber die grundsätzliche Teilung in der ukrainischen Gesellschaft ist eher zwischen der kleinen, sehr aktiven politischen Zivilgesellschaft und den sogenannten Normalverbrauchern, die vielleicht jetzt von der patriotischen Agenda zum Beispiel des vorherigen Präsidenten Petro Poroschenko nicht ganz begeistert waren. Aber das ist jetzt nicht wirklich etwas, wo man wirklich irgendwie unglaublich andere Auffassungen hat in Bezug auf Russland. Ich glaube, kaum einer vereint dieses Land besser als Wladimir Putin. Und die Reden wie die gestrige, die sind, glaube ich, für die Ukrainer die beste Werbung für einen Beitritt in die NATO. Und mittlerweile gibt es auch laut Umfragen eine ziemlich deutliche Mehrheit für einen NATO-Beitritt, was 2014 zum Beispiel auch nach der Maidan Maidan Revolution nicht so klar war. Also von daher kann ich eigentlich, also ich sehe das wirklich nicht. Also klar gibt's marginale, gibt's einen marginalen Anteil von wirklich pro-russischen Menschen hierzulande, aber im Endeffekt, also wenn es wirklich um innenpolitische Streitereien geht, um den Umgang mit der russischen Sprache und um andere, um alle anderen Dinge, ja, die spielen eher innenpolitisch eine Rolle, aber in Bezug auf Russland und auf die russische Politik ist das ganz kein Gesprächsthema. Also im Klartext, in Bezug auf Putin sind die Ukrainer eigentlich ziemlich einig.
Wenn die Ukrainer so einig sind, Herr Sapper, dann und es dann zur Konfrontation kommt an den neuen Grenzen zwischen der Ukraine und Russland, faktisch gesehen, und sich Soldaten gegenüberstellen, werden dann wirklich alle die Nerven behalten oder führt der kleinste Zwischenfall zum Schlimmsten, nämlich dazu Anlass zu sein für weitere militärische Aktivitäten seitens Putins?
Die Gefahr ist viel größer als in den vergangenen 8 Jahren, als es ja auch schon Krieg gab. Das ist etwas, was wir immer im Blick haben müssen, dass im vergangenen Krieg bereits 14.000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und eine Sache wird mir ein bisschen zu wenig diskutiert. Erstens ist die ukrainische Armee sehr viel kampffähiger und besser ausgestattet als in der Vergangenheit. Und zweitens gibt es nach wie vor die, wenn auch formal in die staatlichen Gewaltapparate integrierten informellen Kampfverbände. Und die sind jederzeit reaktivierbar und die sind zum Teil nicht wirklich kontrolliert. Also entweder kann Russland jederzeit einen Vorwand schaffen und dann läuft die Aktion unter dem berühmten Stichwort ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Oder aber es kommt zu einer militärischen Eskalation. Es ist jedenfalls so gefährlich wie nie zuvor. Und eine Sache möchte ich wirklich nochmal sagen, Herr, weil mir ist wichtig, dass wir in Deutschland verstehen, was da gerade passiert. Das, was Putin gemacht hat, ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern es ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung, wie sie die Sowjetunion 1990 mit der Pariser Charta und vorher die KSZE 1975 festgelegt hat. Es ist ein Verstoß gegen das Gewaltverbot, es ist ein Verstoß gegen die UNO-Charta, was Russland da gerade macht. Es ist ein Verstoß gegen die Souveränität, gegen die Integrität und all das, was momentan auf dem Rücken der Ukraine ausgetragen wird, ist damit ein Angriff auf alle europäischen Staaten und das muss uns bewusst sein. Alle Mitglieder der OSZE sind dadurch angegriffen und alle Mitglieder des Europarats, zu dem sowohl die Ukraine als auch Russland gehören. Das ist der Kern des Problems, mit dem wir momentan real alle konfrontiert sind.
Wenn das so ist, Herr Cornelius, wie muss dann der Westen, wie mussten dann die OSZE, eigentlich die ganze Welt reagieren auf diese doch wesentliche Veränderungen der europäischen Ordnung oder zumindest dieses Versuchs?
Ja, das wird ja in dem Moment, wo wir hier sitzen, diskutiert oder gerade beschlossen bei den EU-Außenministern. Die Amerikaner haben in der vergangenen Nacht reagiert. Ich glaube, die von Herrn Sapper geschilderte Tragweite dieses Vorgangs ist allen Akteuren bewusst. Die Rede von Putin hat gestern Abend uns allen den Gefallen getan, dass nun wirklich keiner mehr sagen kann, er weiß nicht, um was es geht. Also es ist wirklich Pflichtprogramm, diese Rede zu sehen, diesen Hass und diesen unkontrollierten Emotionsausbruch von ihm sich nochmal anzuschauen, die auch ein Weltbild transportiert, das uns alle zutiefst erschaudern lassen muss. Wenn man das so sieht und wenn man die Ableitung daraus leitet, dass dies ein Angriff auf unsere Nachkriegsordnung ist, auf die Prinzipien wirklich, auf die sich die Welt nach 1945 geeinigt hat, die Unverletzbarkeit von Grenzen und so weiter, Dinge, die sich auch Russland vertraglich verpflichtet hat einzuhalten, dann sind wir in unseren Grundfesten erschüttert und dann gibt es nur eins, da wir Putin militärisch natürlich nicht angreifen wollen und keinen Krieg mit ihm riskieren wollen, muss man sich von Russland lösen. Man muss sich schützen vor diesem Mann und vor diesem Land und das geht nur, indem man sich entflechtet. Natürlich haben wir eine enorme Abhängigkeit in vielerlei Punkten, aber am meisten in den Energiefragen. Und das zentrale Thema wird sein in den nächsten Tagen, inwieweit das Sanktionsregime, das jetzt auf Russland aufgestülpt wird, inwieweit das erwidert wird wiederum von Putin mit zum Beispiel einem Stopp der Gaslieferungen. Das bedeutet natürlich für Westeuropa ein großes Problem. Es wird in unmittelbar kurzer Zeit Lieferengpässe geben, beziehungsweise Versorgungsengpässe geben. Alles nicht sehr, sehr fröhlich. Aber die Botschaft ist doch, und das haben wirklich die Akteure schon vor Monaten erkannt, es braucht diese Entflechtung, vor allem in der Energieabhängigkeit. Es braucht eine Diversifizierung. Und wir stellen jetzt bereits fest, dass die Bundesregierung zum Beispiel vor 2 Wochen gewaltige Mengen an LNG-Gas auf dem Weltmarkt eingekauft hat für eine Unsumme von Geld in Korea und in Japan. Die gehen jetzt mit Tankerflotten auf den Weg nach Deutschland, auf dem ebenfalls für solche Dinge zu haben, einen Weltmarkt für Entladestationen. Also Sie können LNG-Entladeterminals können Sie mieten. Hat die Bundesregierung 4 an der Zahl unter Vertrag genommen für die nächste Zeit. Es wird das große Terminal in Brunsbüttel gebaut und es wird natürlich auf dem Weltmarkt weiter nach Diversifizierung gesucht. Das ist alles nicht unmittelbar zu haben, aber die Botschaft ist doch klar. Man muss sich von diesen Angriffen Putins lösen. Man darf sich nicht angreifbar machen. Man muss wehrhaft werden, auch militärisch ganz nebenbei gesagt, denn das, was unsere europäischen und NATO-Partner direkt an der russischen Grenze durchmachen, zeugt ja auch davon, welche destabilisierende Kraft Putin entwickelt. Und es kann nicht das Interesse sein, dass dieses Gift sich nun fortpflanzt und Europa auseinandertreibt.
Sie hören ein SWR2-Forum zum Thema Griff nach der Ukraine. Wie groß ist die Kriegsgefahr? Nord Stream 2, das Stichwort muss natürlich fallen, auch wenn es der Bundeskanzler 2 Wochen nicht über die Lippen gebracht hat. Heute hat er es geschafft. Nord Stream 2 wird ausgesetzt. Das Genehmigungsverfahren wird erstmal gestoppt. Man setzt offenbar auf Zeit. Herr Sapper, ein längstfälliger Schritt?
Es ist symbolisch ein wichtiger Schritt, der aber von der handelspolitischen und energiepolitischen Bedeutung maßlos überschätzt wird und der wird in Russland nicht so ernst genommen. Aber eine Sache ist an der ganzen Geschichte sehr wichtig. Wir nehmen das Putin-Regime als außerordentlich homogene, autoritäre Herrschaftselite wahr und in den letzten Wochen sind Risse in dem Inneren des Regimes deutlich geworden. Es gab eine atemberaubende Stellungnahme aus alten Militärkreisen, die gegen eine militärische Intervention in der Ukraine sich geäußert haben, von ganz rechts außen. Und es gibt konkurrierende Interessen zwischen den Repräsentanten der Branchen, die auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sind. Und das sind die Öl- und das sind die Gasbranchen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in dieser Hinsicht nun zu Friktionen in der russländischen Elite kommt, wenn einzelne Sektoren, wie jetzt beispielsweise der Gassektor oder aber, worüber wir nie reden, obwohl er der viel wichtigere ist, der Ölsektor in den Blick genommen werden. Da setze ich darauf, dass es in der Tat zu Interessenkonflikten und in Interessendivergenzen in der russländischen Elite kommt, die zur Spaltung der Elite beitragen. Denn sie ist nicht so homogen wie angenommen.
Petro Pritzko. Ich das vielleicht gerade ergänzen darf, ja, Herr Heinrich. Ja. Wenn Sie sich erinnern, vor der Rede hat Putin das Sicherheitskabinett versammelt. Die saßen da alle aufgereiht im Halbkreis um ihn herum, mussten Bericht erstatten. Das war eine kläglich inszenierte Veranstaltung. Und wenn Sie Medvedev oder Shoigu, des Verteidigungsministers, Gesichtsausdruck sich angeguckt haben, auch ihre sehr unsichere Vorführung. Es zeugt exakt von dem, was Herr Sapper sagt, dass Putin sich da nicht unbedingt der vollen Unterstützung der gesamten Elite sicher sein kann. Wir haben auch Demonstrationen sogar erlebt. Ich bin sehr gespannt, wann wir die ersten Meldungen sehen, dass auch die normalen Menschen, deren Söhne dort jetzt an der Grenze zur Ukraine eingesetzt sind, aufbegehren, zumindest ihr Unwohlsein zeigen. Also es ist ein hohes Risiko, mit dem Putin da spielt. Und ich frage mich immer, was ihn treibt. Es ist dann sehr viel von Zahlenmystik und von Alter und von historischer Bedeutung die Rede. Der Mann wird 70, er denkt jetzt über sein Erbe nach. Morgen ist der Tag des russischen Vaterlandsverteidigers, größter sozusagen Soldatenfeiertag des Jahres. Also sie haben es mit einem ganzen Konvolut von Motiven zu tun, aber ja, diese Gesellschaft ist heterogen und auch die Führung.
Ist das auch Ihre Meinung, Herr Trubetskoy? Ist die russische Führung nicht so, steht die nicht wie ein Mann hinter Putin?
Naja, ich muss natürlich sagen, dass wenn diese Sicherheitssitzung, also gestern, wenn sie jetzt nicht so traurig wäre in Bezug auf den Inhalt, ja, sie wäre dann echt sehr lustig. Weil, also ich meine, es war schon irgendwie eine orchestrierte Show und gleichzeitig hat man natürlich schon bei einigen Personen gespürt, dass sie jetzt nicht ganz damit zufrieden waren, was hier jetzt abgeht. Und ich glaube, auch der Ukraine-Chefvermittler der russischen Regierung, also Dmitry Kosak, ja, der ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der große Überzeugte, dass das jetzt der richtige Weg ist. Aber ich glaube auch, und ich bin hier ausdrücklich nicht der Russland-Experte, sondern der Ukraine-Experte, aber ich glaube, dass die Menschen, die wir jetzt gesehen haben bei dieser Sicherheitsratssitzung, die haben natürlich schon was mit der politischen Elite zu tun, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt der ganz, ganz enge Kreis um Putin, den man da wirklich irgendwie als Elite bezeichnen soll. Mhm. Da gibt's auch andere Leute, die weniger im Hintergrund stehen und die wirtschaftlich natürlich eine ganz, ganz große Rolle in Russland spielen.
Also was man wirklich sagen muss, Herr Heinrich, ist, dass der Krieg, ein potenzieller Krieg gegen die Ukraine, in der russischen Gesellschaft außerordentlich unpopulär ist. Es gibt Meinungsumfragen dazu da sind die Leute der Meinung, das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Da gibt es also eine Sollbruchstelle. Und die Kritik aus diesen Offizierskreisen, aus diesen pensionierten Offizieren, der Chef dort ist Leonid Iwaschow, die kann man nur verstehen, wenn man das als Ausdruck der Meinung des Verteidigungsministeriums interpretiert. Das Verteidigungsministerium und die Militärs können nicht offen gegen die politische Führung agieren, sondern sie können das nur spielen, diese Dissenspositionen über die pensionierten Generäle. Und dass das momentan passiert, das ist ein Indikator, wie schwach eigentlich die Rückendeckung aus den Kreisen der Militärs hier in diesem Fall für Putin tatsächlich gegeben ist. Und schwache Unterstützung aus der Gesellschaft. Es wird keine Wiederholung dieses Krim-Nasch. Wir wollen die Krim, wir stehen hinter Putin wie ein Mann geben. Das ist ganz offensichtlich.
Herr Cornelius, Sie hatten eben empfohlen, entflechten wirtschaftlich und militärisch müsste man jetzt auch aus deutscher Position, wir sind da ja manchmal immer so ein bisschen im Verdacht, die Ohne-Michels zu sein, die nicht dabei sein wollen und sagen, wir wollen stehen aber dafür mit unseren Gesprächskanälen zu dem Kreml zur Verfügung, diese Zeit scheint vorbei zu sein. Bundeskanzler Scholz hat noch einmal Waffenlieferungen heute ausgeschlossen. Wird er davon abkommen müssen?
Ja, Waffenlieferungen sind jetzt, glaube ich, so der letzte Schritt. Aber das Erste wäre ja schon mal, wenn die Bundeswehr auch einsatzfähig wäre. Ich glaube, dass die Bundeswehr nicht mehr Waffen liefern könnte, weil sie keine hat. Ich hatte am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz Gespräche auch mit Verteidigungspolitikern, die exakt dies sagten und auch darauf verwiesen, dass wir vielleicht Glück haben, vielleicht ein U-Boot mal zum Schwimmen bringen von den Vieren, die noch da sind. Also ich übertreibe jetzt. Aber es ist das ist nicht die Priorität. Ich glaube, was wir in der deutschen Politik momentan sehen, ist schon ein ganz massives Aufholerlebnis, etwas zynisch ausgedrückt. Die Bundesregierung oder dieses Land hat natürlich viele, viele Jahre, auch dank einer außenpolitisch enorm aktiven Bundeskanzlerin, in der Gewissheit gelebt, dass ihm nichts angetan werden kann. Wir leben nicht im Bewusstsein, dass diese Welt krisenhaft ist, dass um uns herum große, große Probleme entstehen. Und plötzlich kommt diese Krise mit aller Wucht auf uns zu und jeder, der da oben steht und Reden hält und sagt, wir müssen doch und reden und wir appellieren und wir fordern, muss sich die Frage stellen lassen, ja bitteschön, wie willst du das bitte bewirken? Was sind deine Hebel? Denn es geschieht ja nichts. Man kann doch so viel fordern und anbieten und reden und reisen und sprechen und es wirkt nicht. Und deswegen stellt sich doch wirklich ganz praktisch die Frage, wie kriege ich Russland dazu, das zu tun, was ich möchte? Und wenn ich das nicht schaffe, wie kann ich mich dem Druck Russlands entziehen? Wie kann ich verhindern, dass Russland mit seinen Druckmitteln uns Schaden zufügt? Und das bedeutet Entflechtung.
Herr Trubetskoy, haben Sie den Eindruck, dass die diplomatischen Bemühungen, insbesondere von Frankreich als Ratspräsident, aber auch von Deutschland, etwa im Bereich der Verantwortung Normandie-Format, dass die ganz und gänzlich gescheitert sind und dass jetzt im Grunde genommen es nur noch die Amerikaner beispielsweise schaffen könnten, überhaupt noch einen Deal, in welcher Form auch immer, mit Putin hinzukriegen?
Naja, also ich meine, das Minsk-Abkommen muss man jetzt natürlich als gescheitert ansehen, jetzt im Endeffekt, wobei ich immer noch betonen muss, dass es ist sicher ungünstig für die Ukraine gewesen, schon von Anfang an, nicht nur erst seit 2019, als Russland damit angefangen hat, Pässe im Donbass auszugeben, weil diese Frage über die Kontrolle, über die Grenze, dass die Ukraine sie erst dann bekommen würde. Also ich meine jetzt die ukrainisch-russische Grenze im Donbass erst nach der Austragung der Kommunalwahl, das war immer ein sehr kritischer Punkt. Und die Ukraine hätte das in einem anderen Zustand und unter anderen Umständen als im Februar 2015, also vor einer militärischen Großniederlage, die Ukraine hätte das sonst so niemals unterschrieben. Das muss man erstmal sagen. Darüber hinaus, klar, also Moskau möchte vor allem mit Washington rennen. Und ich halte immer noch die Bemühungen von Paris und von Berlin nicht für sinnlos. Und ich sehe den Schritt, also ich bin auch der Meinung, dass der Schritt jetzt in Bezug auf Nord Stream 2 auf vielen Ebenen symbolisch ist, aber das ist wichtig. Was ich aber dazu wirklich sagen kann, auch deswegen, weil ich jetzt in dieser Diskussion auch viele Argumente höre, die ich eigentlich in ähnlichen Sendungen 2014 schon gehört habe. Ich glaube, hier muss man natürlich im Westen auch so ein bisschen generell überdenken, wie man agiert. Weil, also bei der Annexion der Krim, wenn damals zum Beispiel der Westen jetzt nicht Nord Stream 2, sondern Nord Stream 1 in Frage gestellt hat, vielleicht gestoppt hätte, das hätte, glaube ich, schon damals einiges verändert. Ich weiß nicht, was die diplomatischen Angelegenheiten jetzt angeht, aber auch bei der Frage von Waffenlieferungen muss ich auch ganz deutlich sagen, und das ist wirklich ein Anliegen, der mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich plädiere nicht dafür, weil, also ich weiß nicht, was Deutschland wirklich liefern kann. Das eine, die Ukraine ist selbst kein kleiner Waffenproduzent, was der ukrainische Botschafter manchmal ein bisschen anders darstellt, um das wirklich zur Sicherheit in der Region beiträgt, ist fraglich, aber ich glaube schon, dass diese Frage neu bewertet werden muss, weil wirklich aus Kiewer Sicht muss ich hier ganz deutlich sagen, also seitdem Volodymyr Zelensky 2019 das Amt übernommen hat, hat er richtig, richtig viele Schritte gemacht, um zumindest das Schießen an der Kontaktlinie im Donbass zu reduzieren und die Situation dort zu verbessern. Es gab sehr, sehr riskante aus ukrainischer Sicht Truppenabsetzungen, es gab wieder Gefangenenaustausche, es gab einen Waffenstillstand, der wirklich irgendwie ein halbes Jahr halbwegs funktionierte im Sommer 2020. Also die Ukrainer haben ernsthaft versucht, Zugeständnisse zu machen, und am Anfang seiner Amtszeit hat Volodymyr Zelensky das Thema NATO-Beitritt auch eher ignoriert, und dass das Ganze sich verändert hat, die Schuld dafür trägt jetzt nicht die Ukraine. Also ich sage jetzt nicht, dass die Ukraine sich immer perfekt verhalten hat, aber die Ukraine hat sich richtig bemüht, im Rahmen des Möglichen, im Rahmen der von der Gesellschaft akzeptablen etwas im Donbass zu erreichen. Und die Ukraine verdient dafür auch, glaube ich, an vielen Stellen mehr Unterstützung. Und was Waffenlieferungen zum Beispiel angeht, habe ich niemals verstanden, warum zum Beispiel die Bundesregierung immer auf die historische Verantwortung warum sie darüber spricht und nicht deswegen, weil es irgendwie komisch wäre, wenn der Vermittler im Normandie-Format Waffen liefern würde. Aber jetzt, da
Ups, jetzt ist die Leitung leider unterbrochen.
Wenn man die Format de facto ist, muss, glaube ich, schon neue Diskussionen dazu geführt werden.
Ja, Herr Sapper, Verhandlungen über die Einflusssphären direkt mit Präsident Biden und die Europäer nur als Zaungäste, ist das etwas, was Putin schmecken könnte und ihn von Schlimmeren nochmal abhalten könnte?
nein, das ist völlig inakzeptabel. Und so wie plötzlich die Mehrheit der Ukrainer pro NATO eingestellt sind, so muss man doch auch mal sagen, was für paradoxe Ergebnisse der Putin erzielt hat. Er hat die Amerikaner, die eigentlich sich Richtung China orientieren wollten, zurück nach Europa gebracht. Er hat die raison d'être der NATO wiederbelebt. Er hat eine Europäische Union, die relativ heterogen war, so gestärkt, dass sie seit 2014 einstimmig jedes halbe Jahr die Verlängerung der Sanktionen beschließt. Er hat neutrale Staaten wie Finnland und Schweden so weit beeinflusst, dass jetzt die öffentliche Meinung für NATO-Beitritte sind. Also da steht doch unter dem Strich ein Debakel für das politische Agieren von Herrn Putin. Ich glaube aber, in welche Richtung das gehen kann, das wäre eine Analogie zu der KSZE, wo auch die USA auf der strategischen Ebene erst mit ins Boot geholt werden mussten, als man erkannt hat, es geht unter Umständen darum, europäische Sicherheit neu zu definieren. Und in dem Augenblick brauchen wir Zeit und da sind die Europäer diejenigen, in deren Vorfeld diese Diskussion stattfindet. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren wir mit einer Neuauflage einer KSZE-Diskussion über die Frage der europäischen Friedensordnung zu tun haben werden. Aber die Grundlagen, die in der UNO-Charta und in der OSZE-Charta drin sind, die Russland unterstützt als Mitglied, als ständiges Mitglied der UNO, nämlich die Souveränität der Staaten, die Integrität, das Gewaltverbot, die sind nicht verhandelbar. Und ein und zurück ins 19. Jahrhundert, zur Zeit des Wiener Kongresses, ist inakzeptabel, weil all das, was rund um den Wiener Kongress auch gemacht wurde, war die Ignoranz aller demokratischen Selbstbestimmung. Und genau das geht nicht, weil das auf dem Rücken der Ostmitteleuropäer, der Ukrainer ausgetragen würde. Und das haben wir gelernt. Das darf nicht sein.
Ein neuer KSZE-Prozess, Herr Cornelius, das geht natürlich nicht ohne die Amerikaner. Es ist damals nicht gegangen und wird heute bestimmt auch nicht gehen. Sie haben mit Außenminister Blinken vor kurzem interviewt. Was ist denn da Ihr Eindruck? Wie viel Lust haben die Amerikaner noch auf Europa? Herr Sapp hat ja eben schon darauf hingewiesen, dass sich die Amerikaner eigentlich viel mehr um China und um den pazifischen Raum kümmern wollen und nicht immer mit diesen lästigen Europäern. Wie groß ist die Lust noch bei den USA?
Ich bin der Meinung, dass im Moment, was heißt Lust, also es ist eine große Notwendigkeit. Naja. Und wir haben es mit einer europaaffinen, einer europafreundlichen Administration zu tun, wie seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten schon nicht mehr, eigentlich wirklich seit 30 Jahren nicht mehr. Es ist fast schon ein Glücksfall, dass da so viele Europakenner in dieser Regierung sitzen, ganz oben natürlich der Außenminister, aber auch der Präsident selbst. Tony Blinken hat ja exakt diese Analyse auch vorgenommen, hat gesagt in diesem Interview, er versteht Putin wirklich nicht, weil er mit seinen Taten exakt das Gegenteil von dem erreicht, was er bezweckt, was er erreichen möchte. Und ich glaube, dass dieses Thema China deutlich komplexer noch sich abzeichnen wird in den nächsten Wochen, weil wir auch sehen, dass die chinesische Führung nicht besonders glücklich ist über das Vorgehen von Putin. Erstens nimmt Putin natürlich diesen Dualismus zwischen USA und China die Spitze und sagt, nein, wir sind hier zu dritt auf der Bühne und bitte richtet euch danach aus. Und zweitens verstößt er so eklatant gegen Prinzipien des Völkerrechts, die die Chinesen erheblich klüger bereits umgehen. Aber er schärft unsere Waffen damit. Wenn wir jetzt den europäischen Sanktionsapparat sich angucken, es sind auf einmal Sanktionstypen dort auf dem Zettel und auch schon gesetzlich vorbereitet, Exportkontrollen vor allem, die vor allem am Ende natürlich China wehtun werden, denn wenn man sie erst einmal anwendet, dann ist es ein leichtes sein, sie auch auszudehnen und auch China bietet uns da hinreichend Möglichkeiten, das zu tun.
Herr Trubetskoy, Sie sollen die letzte Chance in dieser Sendung haben, die gleich zu Ende geht in dieses SWR2-Forum, das Schicksal der Ukraine. Sie sind Ukrainer. Haben Sie noch, ganz kurz, die Hoffnung, dass die ganze Sache gut ausgehen kann, dass die Ukraine ein freier, souveräner Staat bleiben kann?
Ich glaube, die Ukraine wird jedenfalls ein freier, souveräner Staat bleiben. Also ich glaube, wir befinden hier aus der Sicht von Russland immer noch in diesem Kosovo-Nachspiel. Und ja, ist auch eigentlich sehr traurig, aber irgendwie so ganz, ganz große Szenarien wie die wirkliche Besetzung von Kiew, irgendwie von Belarus aus, oder was auch immer in die Richtung, das halte ich für eigentlich immer noch für militärisch unwahrscheinlich, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Also die Bereitschaft an der Grenze ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt gegeben. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch in diesen Minuten erfahren, dass das Russland dass Russland jetzt die Grenzen, also was Putin jetzt erzählte, dass Russland die Grenzen, die sogenannten Volksrepublik in Donetsk und Lugansk, doch größer angelegt sieht und dass er jetzt möchte angeblich, dass die Ukraine jetzt diese Frage der Grenzen irgendwie direkt mit den Separatisten.
Ich muss Sie leider unterbrechen. Unsere Zeit geht jetzt gerade zu Ende. Also Sie haben die Hoffnung, dass die Ukraine selbstständig bleiben kann. Das hoffen wir natürlich alle. Das war das
SWR2-Forum. Aber im Donbass sieht es schlecht aus.
Sieht schlecht aus. Das nehmen wir noch mit als Schlussbotschaft. Ich bedanke mich bei allen Diskussionsteilnehmern, bei Stefan Cornelius von der Süddeutschen, von Manfred Sapper von der Zeitschrift Osteuropa und mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetsko in Kiew. Das war das SWR2-Forum zum Thema Griff nach der Ukraine. Wie groß ist die Kriegsgefahr? Mein Name ist Klaus Heinrich.